Ostwestradio.
Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer unserer Sendung Ostwestradio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster. Herzlich willkommen im diesjährigen schönen, durchwachsenen Sommer.
Deutsche werden Helden über Nacht. Deutsche lassen auch mal Frauen an die Macht. Deutsche sind zwar blond, aber nicht doof. Deutsche lieben Zäune und jagen sich vom Hof. Deutsche wären gern Amerikaner. Deutsche sind nicht so, sie sind viel humaner. Deutsche Wohnzimmerschränke sind schwedisch. Deutsche wollen's französisch und essen italienisch.
Deutsche reden auch in Spanien Deutsch. Deutsche sind nicht deutsch, das ist typisch deutsch.
Wir sind, wie wir sind, weil wir Deutsche sind. Deutsche waren wir schon als Kind. Unser Land ist klein, doch es passen viele rein. Nicht alle müssen Deutsche sein. Wir sind Deutsche.
Deutsche rechnen noch in deutscher Mark. Deutsche fluchen übers Wetter jeden Tag. Deutsche zahlen Steuern wie die Pest. Deutsche mögen niemand, der das Land verlässt.
Deutsche fordern alles jetzt und heut. Deutsche wollen nicht warten, das ist typisch deutsch.
Wir sind, wie wir sind, weil wir Deutsche sind. Deutsche waren wir schon als Kind. Unser Land ist klein, doch es passen viele rein. Nicht alle müssen Deutsche sein. Wir sind Deutsche. Wir sind Deutsche.
Deutsche schlafen vor der Glotze ein. Für Wer wird Millionär gehen sie auch da rein.
Wir sind Goethe, Schiller und Beethoven.
Auch Trafi war ein Deutscher.
Wir sind keine Doofen.
Deutsche reden auch in Spanien Deutsch.
Deutsche sind nicht deutsch, das ist typisch deutsch.
Wir sind, wie wir sind, weil wir Deutsche sind. Deutsche waren wir schon als Kind. Unser Land ist klein, doch es passen viele rein. Nicht alle müssen Deutsche sein.
Gleich zu Anfang unseren Sendebeitrag Straßennamen in Münster. Heute die Lenzstraße, ausgesucht und gesprochen von Herbert Kober.
In unserer Sendereihe über münstersche Straßennamen mit Bezug zum Deutschen Osten stellen wir Ihnen solche Namen vor, die sich auf Orte oder Persönlichkeiten Ostdeutschlands beziehen. Heute ist von der Lönzstraße die Rede. Doch mit welcher ostdeutschen Landschaft, werden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fragen, mit welcher ostdeutschen Herkunft verbindet sich denn der Name Hermann Lönz überhaupt? Doch wohl eher mit der Lüneburger Heide im Westen Deutschlands oder direkt mit Münster. Hat Lönz nicht hier auf dem Paulinum das Abitur gemacht und eine Münsteranerin geheiratet? Alle diese Antworten sind richtig. Wir stellen Hermann Lönz in unserer Reihe aber als ostdeutschen Namensgeber deshalb vor, weil Lönz ein gebürtiger Westpreuße ist. Geboren in Kulm an der Weichsel in Westpreußen. Nun zurück zur Straße. Wo in Münster liegt die Lönzstraße? Die Lönzstraße hat die Postleitzahl 48145. Sie zweigt von der Ostmarkstraße nach der Erfurtkirche rechts ab. Den Namen erhielt die Lönzstraße 1927 verliehen. Damit wurden die besonderen Beziehungen des Dichters Hermann Lönz zu Münster und Westfalen gewürdigt. Dazu nun im Einzelnen. Die Eltern des Heidedichters stammten aus Westfalen, aus Gelsenkirchen, Paderborn. Der Vater war als Gymnasiallehrer nach Kulm bei Bromberg in Westpreußen versetzt worden. Dort wurde Hermann Lönz am 29. August 1866 geboren. Ein Jahr später wurde der Vater nach Deutschkrone versetzt. die Landschaften Westpreußens, das Weichselland und besonders das riesige Gebiet der Tucheler Heide prägten also den jungen Lönz, schärften seinen Blick für die Natur. 1884 ging Vater Lönz nach Münster, wo Lönz hier am Paulinum sein Abitur machte und seine erste Frau kennenlernte. Nach Abbruch eines begonnenen Studiums arbeitete er bei verschiedenen niedersächsischen Zeitungen, zeitweise als Chefredakteur, doch seine Neigungen gingen in Richtung Naturwissenschaft und freie Schriftstellerei. Durch seine naturwissenschaftlichen Arbeiten hatte er die Liebe zur Lüneburger Heide entdeckt und wurde durch seine Heide- und Liebeslyrik schnell zu dem Heidedichter Hermann Lönz. Trotz seiner Heimat- und Heideverbundenheit führte Lönz ein unstetes Leben. Und auch sein Privatleben verlief nicht ohne Brüche. In erster Ehe war er mit der Kellnerin Elisabeth Erbeck aus Münster verheiratet. Danach mit der Redaktionskollegin Lisa Hausmann. Nach dem Scheitern der Ehen lebte er mit der 24 Jahre jüngeren Ernestine Sassenberg zusammen. Neben der Schriftstellerei waren Heimat, Landschafts- und Naturschutz die großen Leidenschaften Hermann Lönz. Schon zu damaliger Zeit setzte er sich für den Erhalt der Umwelt ein, war Mitbegründer des Heimatbundes Niedersachsen und seit 1906 Leiter der staatlichen Naturpflege in Preußen. Als Patriot fühlte er sich trotz seines Alters von fast 50 Jahren verpflichtet, sich bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges freiwillig zu melden. Nach nur 4 Wochen Kriegsdienst fiel er in der Schlacht an der Marne am 26. September 1914 vor Le Havre bei Reims. Es war sein erster Sturmangriff gegen französische Truppen. Der Kommandant einer Torpedobooteinheit berichtete von einem Abend mit Hermann Lönz im Casino des flandrischen Hafens Zeebrügge. Im Beisein des Kapitäns Hermann Erhard hatte Hermann Lönz dort, wenige Tage vor seinem Tod, sein bekanntes »Fahrt gegen England«-Lied gedichtet. Das Grab von Hermann Lönz befindet sich nach einigen Umbettungen im Tietlinger Wacholderhain in der Walsroder Heide. Wir gedenken in diesem Jahr 2014 allgemein des Beginns des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren. 100 Jahre ist es auch her, dass einer der größten deutschen Naturdichter in diesem Krieg sein Leben verlor. Das Werk des toten Dichters aber hat die Zeiten überdauert. Seine Bücher über Mümmelmann und Wie du, seine Romane Der Werwolf, Da hinten in der Heide und Der letzte Hansbuhr sind durchaus auch heute noch aktuell. Und aktuell sind auch seine Gedichtsammlungen, darunter Der kleine Rosengarten. Gern erinnert sich, wer den Film Grün ist die Heide gesehen hat, des gefühlvollen Liedes Rosemarie, Rosemarie, 7 Jahre mein Herz nach dir schrie, aber du hörtest es nie. Oder des Wanderliedes Auf der Lüneburger Heide in dem wunderschönen Land. Die Gesamtauflage der Werke von Hermann Lönz, an den die Lönzstraße in Münster erinnert, liegt inzwischen bei weit über 10 Millionen Bänden.
Gimme hope, Joachim, gimme hope, Joachim, hope for Südafrika.
Die Portugiesen haben die besten Spieler, die Brasilianer, die sind ganz schön schnell. Die Spanier haben 3 Jahre nicht verloren, aber wir haben das schönste Hotel. Der Ronaldinho hat die beste Technik, der Ronaldo hat ne Traumfigur. David Beckham, der hat nen Fuß aus Stahl, doch Jogi Löw hat die schönste Frisur.
Oh, gimme hope, Joachim, gimme hope, Joachim, gimme hope, Joachim vor the Weltpokal. Gimme hope, Joachim, gimme hope, Joachim, gimme hope vor Südafrika.
Die Koreaner haben flinke Beine, die Mexikaner haben nen harten Schuss, die Franzosen haben einen guten Mann im Tor, aber wir haben den größten Bus. Die Dänen stärken sich mit Eiweiß und die Serben rackern sich halb tot. Die Argentinier quälen sich im Dschungelcamp, wo
nur der Yogi schmiert Nutella-Brot.
Oh, Gini hoch, Joachim Gini hoch, Joachim Gini hoch, Joachim vor der Weltpokal. Gini hoch, Joachim Gini hoch, Joachim Gini hoch vor Südafrika.
Die Griechen sind mal wieder geheimtippt. Und die Schweiz gewinnt in Unterzahl. Die Holländer sind wieder mit dabei. Aber trotzdem holt uns Jogi den Pokal.
Oh, gimme hoch, Joachim, gimme hoch, Joachim, gimme hoch, Joachim vor der Weltpokal. Gimme hoch, Joachim, gimme hoch, Joachim, gimme hoch vor Südafrika. Oh, gimme hoch, Joachim, gimme hoch, Joachim, gimme hoch, Joachim vor der Weltpokal. Gimme hoch, Joachim, gimme hoch, Joachim, gimme hoch vor Südafrika. Oh, gimme hoch, Joachim, gimme hoch, Joachim, gimme hoch, Joachim vor der Weltpokal. Gimme hoch, Joachim, gimme hoch, Joachim hoch vor Südafrika.
Am Sonntag, dem 8. Juni, fand eine bemerkenswerte Veranstaltung der städtischen Bühnen im Festsaal des Rathauses statt. Zwei international bekannte Historiker konnten vom Pressesprecher der städtischen Bühnen und Veranstalter Wolfgang Türk begrüßt werden. Und zwar der Cambridge-Historiker Christopher Clark und der Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Christopher Monroe Clark, 1960 in Sydney, Australien geboren, lebt in England und studierte unter anderem von 1985 bis 1987 an der Freien Universität Berlin. Seit 2008 lehrt er als Professor of Modern European History an der Universität of Cambridge. Clark ist Experte für preußische Geschichte und spricht ein hervorragendes Deutsch. Clark ist unter anderem Mitglied der Arbeitsgemeinschaft zur preußischen Geschichte, seit 2009 Mitglied der Preußischen Historischen Kommission und seit 2010 Mitglied des German Historical Institute London und der Otto von Bismarck Stiftung in Friedrichsruh. 2013 erschien in deutscher Übersetzung sein Buch zum Ersten Weltkrieg, Die Schlafwandler. Der Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler hatte mit seinem Buch Der große Krieg eine umfassende Gesamtdarstellung des Kriegsgeschehens im Ersten Weltkrieg veröffentlicht. Beide Historiker stellten sich nun am Pfingstsonntag im Rahmen ihrer Forschungen über den Ersten Weltkrieg der Diskussion. Und dabei ging es nicht so sehr um das Warum und die Schuldfrage Deutschlands am Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Herbert Kober war da und berichtet nun seine Eindrücke aus dieser Diskussion. Aber zuvor noch einmal Musik.
Ich singe ein Lied für dich und dann fragst du mich, magst mit mir tanzen gehen? Ich glaube, ich stehe auf dich. Ich singe ein Lied für dich und kann die Sterne auch sehen. Ich hab mich verknallt in dich. Ich hab ein Engel gesehen, über die Straßen gehen. Es hat so lieb gelacht, in einer Samstagnacht hat ja zu mir gesagt. Und ich hab mich gefragt, was so ein Engel ist. Leuchtenden Augen muss man einschauen, weil ein Engel in der Nacht so viel lieber lacht. Bei der Hand hat's mich geschnappt und ich hab's ertappt, weil's kein Flügel hat, das klappt. Ich sing ein Lied für dich und dann fragst du mich, magst mit mir tanzen gehen? Ich glaub, ich steh auf dich. Ich sing ein Lied für dich und kann die Sterne sehen. Ich hab mich verknallt in dich. Nach dem ersten Hallo hast mich gehabt sowieso. Ein Engel und ein Teufel, das ist einmal so. Hast mir ein Busserl gegeben, ich hab mich nie mehr länger gefragt, was so ein Engel wo ich mag. Hand in Hand sagt sie mir, dann die Himmelstier. jetzt war mir klar, dass das kein Engel war. Hätt ich gewusst, was passiert, wär ich nicht so verwirrt, wenn so ein Engel ohne Flügel fliegt. Ich sing ein Lied für dich und dann fragst du mich, magst mit mir tanzen gehen? Ich glaub, ich steh auf dich. Ich sing ein Lied für dich und kann die Sterne auch sehen. Ich hab mich verknallt in dich.
Nun hören wir Herbert Kober und seine Eindrücke aus der Diskussion Christopher Clark und Heribert Münkler mit dem Publikum.
100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg ist aufgrund neuer Forschungsergebnisse und geänderter Sichtweisen eine Diskussion aufgeflammt, wie es zu dieser Weltkatastrophe kommen konnte. So fand zu diesem Thema auch im Rathaus in Münster eine Veranstaltung mit dem australisch-britischen Historiker Christopher Clark statt. Aus diesem Anlass werfen wir einen näheren Blick auf den Ersten Weltkrieg und die Diskussion um die Verantwortung für den Kriegsausbruch. Am 28. Juli 1914, also vor genau 100 Jahren, begann der Erste Weltkrieg. Nach 4 grausamen Jahren endete er am 11. November 1918 mit der Niederlage Deutschlands. Das Deutsche Kaiserreich war seit seiner Gründung 1871 bis 1914, 43 Jahre lang, außer wenigen überseeischen Einsätzen, ein Reich des Friedens. In dieser Zeit führten hingegen fast alle europäischen Mächte Kriege. Lediglich Deutschland im Herzen Europas nahm an keiner kriegerischen Auseinandersetzung teil. Doch eine beispiellose Hetze zu Beginn des Ersten Weltkrieges erfand den hässlichen Deutschen, ein kriegslüsternes Volk, das die Weltherrschaft anstrebte. Die Propaganda erfand deutsche Monster, die Kinder töteten, Hände abhackten und weitere Untaten begingen. Kurz, Barbaren, die aus dem Menschengeschlechte ausgestoßen werden mussten und die selbstverständlich auch den Krieg gewollt, veranlasst hatten. So wiesen denn die Siegermächte des Weltkrieges mit dem Versailler Vertrag Deutschland die Schuld zu. Der Artikel 231 des Diktats von Versailles hat folgenden Wortlaut. Die alliierten Regierungen erklären und Deutschland erkennt an, dass Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für alle Verluste verantwortlich sind, die die alliierten Regierungen und ihre Staatsangehörigen infolge des ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwungenen Krieges erlitten haben. Gezwungen durch die bedingungslose Kapitulation und noch mehr durch die Hungerblockade stimmte Reichspräsident Ebert dem Diktat und der Schuldübernahme zu. Während in den 20er Jahren die deutsche Alleinschuld in Deutschland als Kriegsschuldlüge bezeichnet wurde und auch unter internationalen Historikern durchaus umstritten war, wurde später ausgerechnet von deutschen Historikern die Schuldanerkenntnis übernommen und nachdrücklich vertreten. Ausgerechnet Fritz Fischer, der als frühes SA-Mitglied mit antisemitischen Vorträgen hervorgetreten war, versuchte nach 1945 in einer Art persönlicher Wiedergutmachung Deutschland die Schuld am Ersten Weltkrieg zuzuschieben. Ihm zur Seite standen und stehen beispielsweise Hans-Ulrich Wehler und Ulrich Herrmann. In einer Art von Schuldstolz überbieten sich diese Historiker aus den Schuldanteilen aller am Weltkrieg beteiligten Staaten, den deutschen Anteil aufzublähen und ein antideutsches Weltbild zu verfestigen. Doch zunehmend setzen sich nicht nur in Deutschland ausgewiesene Historiker gegen diesen Schuldkonformismus zur Wehr. Schärfster deutscher Gegner Fritz Fischers war der Historiker Gerhard Ritter, ein Freund des von den Nationalsozialisten hingerichteten Karl Friedrich Gördelers. Gegen die Legende von der deutschen Hauptschuld haben sich auch ganz aktuell die Verfasser bedeutender Werke über den Weltkrieg gestellt. So Herfried Münkler, Jörn Leonhardt und Jörg Friedrich. Nun aber hat sich einer der besten Kenner deutscher Geschichte, der angesehene australisch-britische Historiker Christopher Clark, mit einem Donnerschlag zu Wort gemeldet, mit einem bedeutenden, umfangreichen Werk, das mit der deutschen Alleinschuld am Ersten Weltkrieg aufräumt. In seinem Werk »Die Schlafwandler« führt er auf 800 Seiten vor, wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog. Christopher Munro Clark, geboren 1960 in Sydney, ist seit 2006 Professor für neuere europäische Geschichte an der Universität Cambridge sowie Mitglied verschiedener historischer Gesellschaften. Er ist Autor eines bedeutenden Werkes über die preußische Geschichte sowie einer Biografie Wilhelm II. In seinem neuesten Werk »Die Schlafwandler – Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog« räumt der Historiker mit der Legende auf, das Deutsche Kaiserreich sei wegen seiner Großmachtträume hauptverantwortlich für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges gewesen. Minutiös beschreibt er die Vorgeschichte des Krieges, die Interessen und Motive der wichtigsten Akteure. Dabei zeichnet er ein Bild einer politischen Welt, in der gegenseitiges Misstrauen, Fehleinschätzungen, Überheblichkeit und nationalistische Bestrebungen herrschten. Ein Funke genügte, den Krieg auszulösen, dessen verheerende Folgen kaum jemand abzuschätzen vermochte. Dabei zeigt Clark besonders auf, dass den serbischen Expansionsbestrebungen, die letztlich auch zum Attentat von Sarajevo führten, eine deutlich größere Bedeutung zukommt als bisher bekannt. Für den Wissenschaftler ist der Erste Weltkrieg ein nicht gewolltes, auch vermeidbares Ereignis, entstanden aus einer Reihe von Entscheidungen in einer durch vielfältige Beziehungen und Konflikte verflochtenen Welt. Indem er die damals Handelnden wie Schlafwandler sieht, stellt er in Frage, dass Deutschland die Hauptschuld am Ausbruch des Krieges trägt. In seinen Ausführungen im Rathaus zu Münster betonte der Wissenschaftler allerdings, dass er in seinem Werk vorwiegend nicht die Frage der Schuld aufgeworfen habe und auch nicht, warum es zum Krieg gekommen war. Sein Forschen galt dem Problem, wie konnte es zu dieser weltumspannenden Katastrophe kommen. Hier seine Antwort auf den Vorwurf, er nehme Deutschland zu sehr in Schutz. Zitat, ganz und gar nicht. Ich benenne Deutschlands Mitverantwortung klar und deutlich. Aber es ist schon seltsam. Nur in Deutschland wird einem vorgeworfen, man sei dem Land zu freundlich gesinnt. Nur hier gilt das als anrüchig. Und zum Schluss das Resümee des Historikers Christopher Clarks zur deutschen Kriegsschuld auf die Frage, ob Deutschland wirklich der Schurke war, als der es gerne dargestellt wird, Zitat, nein, Deutschland trug zwar zur Entstehung des Krieges bei und trägt folglich eine Mitschuld, aber mehr nicht.
Ah, crackling rosy, get on board. We gonna ride till there ain't no more. We'll go taking it slow. And Lord, don't you know, I'll have me a time with a poor man's lady. Hitching on a twilight train. Ain't nothing here that I care to take along. Maybe a song to sing when I want. Don't need to say please to no man for a happy tune. Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy. Crackling rose, your store-bought woman, but you make me sing like a guitar humming. So hang on to me, girl, our song keeps running on. Play it now, play it now, play it now. My baby, crackling rose, and make me
last for an hour. Well, that's alright, 'cause we got all night to set the world right. Find us a dream that don't ask no questions, yeah. Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy. You and me, we go in style. Cracklin' Rose, your store-bought woman, but you make me sing like a guitar humming. So hang on to me, girl, our song keeps running. Play it now, play it now, my baby. Cracklin' Rose, make me a smile. Girl, if it lasts for an hour, well, that's alright, 'cause we got all night to set the world right. Find us a dream that don't ask no questions.
Am Freitag, dem 13. Juni, konnte man in der WN lesen, 29 Theos auf dem Weg nach Lodz. Nanu, das erinnerte doch sehr an
Theo! Wir fahren nach Lodz!
Ja, und wie ich hörte, wurde also aus dieser Schnapsidee der Gedanke geboren, mit möglichst vielen Theos tatsächlich nach Lodz zu fahren. Ich konnte im Anschluss an die Reise, die vom 17. bis zum 23.06. ging, mit Theo Pus sprechen. Herr Pus, in der Zeitung stand 29 Theos auf dem Weg nach Lodz. Wie viel waren es denn jetzt wirklich?
31 Theos. 31 Theos sind nach Lodz gefahren. Auf Polnisch heißt das jetzt Wutsch.
Ja, aha.
Ist das ausgesprochen?
Das ist die polnische Aussprache, ja.
Ja, genau.
Wie kamen nun diese Theos auf dem Weg nach Lodz? Wie kam es dazu?
Ja, ein Theo Schemmelmann aus Rinkerode hatte die Idee, mit Theos auf Reisen zu gehen und hat also schon 2 Fahrten mit Theos veranstaltet und organisiert. Und sein Traum war, einmal mit einem Bus Theos nach Lodz zu fahren, oder Wutschke. Und da hat er Theos angesprochen, die schon mal mitgefahren sind, und hat Theos gesucht und hat also schließlich mit 31 Theos die Reise nach Lodz angetreten.
Ja.
Und wir sind also über Berlin, haben dort den Bundestag besichtigt, dann nach Lodz gefahren. Und sind dort von der Oberbürgermeisterin empfangen worden und haben dann mit ihr und einigen Reportern das Lied gesungen, Theo, wir fahren nach Lodz.
Ja, das war ja wohl auch der Ausgang, das Lied Theo, wir fahren nach Lodz. Das war so eine Schnapsidee und dann hatte jemand die Idee, das Wirklichkeit werden zu lassen. Genau. Und sie sind mit der Reisegesellschaft Theos Reisen gefahren.
Genau.
Gut, was haben Sie noch in Lodz, in Łódź erlebt?
Ja, wir sind also sehr herzlich empfangen worden, haben dann abends Quartier bezogen in einem umgebauten, als restaurierten Hotel, eine ehemalige Weberei. Diese Weberei war also bis zum Kriege mit 6000 Mitarbeitern, wurde dort gewebt und ist jetzt also ein sehr schönes Hotel mit Geschäften und wunderschön. Dort haben wir übernachtet und es war sehr schön dort. Ja, wir sind dann weitergefahren nach Warschau, haben dort eine Rundfahrt gemacht, haben also das ehemalige Warschauer Ghetto besucht und haben dort auch die das Denkmal von Willy Brandt, wo er den Kniefall gemacht hat, besichtigt Und es war schon imposant, die Geschichte von Warschau kennenzulernen.
In Lodz wurde die Gruppe von der Bürgermeisterin empfangen, sowie vom Fernsehen und der Presse.
Sie war in einer Ratssitzung und diese Ratssitzung hat sie extra für diese 31 Theos unterbrochen, weil sie sowas noch nicht erlebt hatte, dass 31 Männer ihr ein Lied vortragen wollten. Dann sind wir weitergefahren zu den Masuren. Die Stadt heißt jetzt Magrovo. Dort haben wir dann übernachtet und sind dann am nächsten Tag weiter durch die Masuren gefahren, haben dann die Landschaft kennengelernt, haben den Stammsitz der Dönhoffs gesehen und sind dann am nächsten Tag zu der Klosteranlage Heilige Drei Linde gefahren. Das ist eine barocke Kirche, wo mehrere Konzerte, Orgelkonzerte täglich vorgeführt, zu Gehör gebracht werden. Und war also sehr schön dort.
Der Bus machte auch Halt in Marienburg.
Das ist eine Ordensburg der Kreuzritter aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Dort haben wir diese Burg besichtigt. Es ist eine riesige Anlage, direkt an der Weichsel. Und nach dieser Besichtigung ging es dann nach Danzig.
Nachdem in Danzig die Altstadt und der Hafen besichtigt worden war, erinnerte sich Herr Puß, dass er ja auch Wurzeln in Ostpreußen hat.
Meine Großmutter, die kommt aus den Masuren, die ist also 1855 in Großburgwalde geboren, um die Jahrhundertwende, also zu 1910, ist sie übergesiedelt nach Bottrop, weil in den Masuren eine große Armut herrschte. Und in dieser Zeit sind also sehr viele deutschstämmige Bürger aus den Masuren ins Ruhrgebiet gewandert und haben dort ihre neue Heimat gefunden.
Von Danzig ging es dann über Stettin in Richtung Münster.
Wir fahren nach Lodz. Steh auf, du faules Murmeltier, bevor ich die Geduld verliere. Theo, wir fahren nach Lodz. Wir fahren nach Lodz. Theo,
nach Lodz. Was verbindet uns eigentlich mit Lodz? Was müsste man über Lodz oder auf Deutsch Lodz, L-O-D-S-C-H, wissen? Lodz ist die drittgrößte Stadt Polens und liegt im Zentrum des Landes. Sie bildet den polnischen Schwerpunkt im Bereich der Textilindustrie, der Unterhaltungs- und Elektronikbranche. Die Stadt ist Sitz einer Universität und einer Filmhochschule. Seinen Ursprung hatte Lodz als kleine Siedlung an einem Fluss. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Ort 1332 als Loggia. 1423 wurde durch Wladislaw II. Das Stadtrecht nach Magdeburger Recht verliehen. Dennoch änderte sich an seiner Entwicklung nicht viel. Die Menschen lebten von der kargen Landwirtschaft. Mit der zweiten Teilung Polens 1793 wurde die Stadt Teil Preußens. Nach dem Frieden von Tilsit 1807 wurde der Ort Teil des Herzogtums Warschau und 1805 in Kongresspolen integriert, sodass die Stadt dem russischen Zaren unterstand. Wie wir schon in der Mai-Sendung hörten, waren zu der Zeit die russischen Zaren daran interessiert, deutsche Siedler ins Land zu holen, die als fleißig und arbeitsam bekannt waren und das Land urbar machen und bebauen sollten. Dafür gab es allerhand Vergünstigungen. Im Süden des Ortes wurden Baugebiete angelegt. Was man den Siedlern verschwieg, war, dass die Gegend zuerst trockengelegt bzw. gerodet werden musste. Es wurden Handwerker aller Berufssparten in Schlesien, Sachsen, Böhmen und anderswo angeworben. Es waren auch Weber, Spinner, Färber und Tuchmacher dabei, die Manufakturen errichten wollten, wie sie zu der Zeit in England entstanden waren.
Die Zähne. Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben ein Fluch dem Götzen, zu dem wir gebeten, im Winters Kälte.
wurden gerade wie deutsche Siedler und Handwerker von russischen Zaren im 18. Jahrhundert nach Lodz geworben wurden. Die erste Textilfabrik wurde durch Christian Friedrich Wendisch 1826 fertiggestellt. Die Tuchmacherinnung wurde 1825 als erste Innung der Stadt gegründet. 1854 nahm Karl Scheibler seine erste Maschinenfabrik in Betrieb. Ein Denkmal in Lodz zeigt heute noch die drei bekanntesten Industriellen der Stadt: Grohmann, Scheibler und Posnanski. Während des Ersten Weltkrieges siegte Russland bei der Schlacht um Lodz, musste aber die Stadt im Dezember 1914 den Deutschen überlassen. Wie die Geschichte weitergeht, können wir in der August-Sendung erzählen. Doch noch ein Wort zu »Theo, wir fahren nach Lodz«, gesungen von Vicky Leandros aus dem Jahr 1974. Der Ursprung des Liedes geht vermutlich auf ein Landsknechtslied aus dem Dreißigjährigen Krieg zurück. Historischer Hintergrund des Liedes ist die polnische Stadt Lodz. Im 19. Jahrhundert entstand ein Text, der sich auf den industriellen Aufschwung der Stadt bezog, welcher dazu führte, dass weite Teile der Landbevölkerung die Dörfer verließen und in die Stadt zogen. Zeile: Ich habe diese Landluft satt.
Ich habe diese Landluft satt, will endlich wieder in die Stadt. Theo, wir fahren nach Lodz. Gottverlassenes Dorf, nur Heu und Torf. Stets der gleiche Trott, nur Hü und Hott. Im Stall die Kuh.
So, und nun sind wir wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Sie hörten Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster. Beteiligt waren Lukas Winnemann in der Technik und Roswitha Möller am Mikrofon. Sie hören uns wieder, wenn Sie mögen, wie immer am ersten Sonntag im Monat, das ist der 3. August um 19 Uhr. Bis dahin bleiben Sie gesund. Alles Gute und tschüss.
Gott, ich bete jeden Tag zu dir, dass ich dieses Fleckchen Erde niemals mehr verliere. Ich hab in deinem Buch nicht eine Zeile entdeckt, die mir verbietet, das zu lieben, was ein Gefühl von Wärme weckt. Meine Mama und mein Papa, die haben mir die Welt gezeigt und dass die Wiege meiner Kindheit als Gefühl für immer bleibt. Ja, im Süden meines Herzens liegt die tiefe Dankbarkeit, so unkaputtbar groß, klar und frei.
verbindet, wird nicht mit Geld bezahlt. Und ich schütze sie mit Liebe, ohne Hass, ohne Gewalt. Denn der Zauber der neuen Freundschaft aus dem Hut der Vergangenheit ist eine Herz-an-Herz-Legende, und Legenden werden alt.
Sie zog sich unter mir durch. Da war diese Stimme und mir ging's so durch und durch. Dieser Klang, diese Worte, ich klebte an jedem Ton. So süß und so sachte, so vertraut, damals schon. Unglaublich fern, doch wenn du sprichst, unglaublich nah. Sag noch was, sei einfach da. Ich spür deine Lippen bei jedem Ton vor mir so klar. Unglaublich fern, doch wenn du sprichst, unglaublich nah. Wir sind uns nie begegnet, doch deine Stimme trifft mich jedes Mal. Den Grad, das Gedanken maßlos werden, machst du ganz schmal. Du bist wie ein Buch, was man vor Spannung vertieft so liest. Deine Worte sind ein süßer Trink, den man einfach nur genießt. Unglaublich fern, doch wenn du sprichst, unglaublich nah. Sag noch was, sei einfach da. Ich spür deine Lippen bei jedem Ton vor mir so klar. Unglaublich fern, doch wenn du sprichst, unglaublich nah. Bin ich fortgelandet, mach ich den Motor aus und lehne mich zurück. Termin verpasst, weiß ich, wie das ist. Ich hab so lang gewartet, bis du nicht mehr sprichst. Bis du nicht mehr auf Sendung bist. Unglaublich fern, doch wenn du sprichst, unglaublich nah. Sag noch was, sei einfach da. Ich spür deine Lippen bei jedem Ton vor mir so klar. Unglaublich fern, doch wenn du sprichst, unglaublich nah. Ist dann das Radio aus für einen Moment, still und leer. Ich höre deine Stimme in der Stille
noch hinterher.
Und jetzt sage ich noch auf Wiederhören. Haben Sie eine angenehme Zeit. Und wenn Sie mögen, dann treffen wir uns morgen hier wieder. Adieu.